Der Schluss des Jona-Buchs ist von drei Bestellungen geprägt. Gott hat schon früher im Jona-Buch einmal eine Bestellung gemacht. Jona 2, Vers 1 bestellt Jona einen Fisch. Gott möchte nicht, dass der Rauswurf von Jona aus dem Schiff auch gleich sein Ende ist. Deshalb bestellt er dort einen Fisch. Jetzt in Kapitel 4 bestellt Gott eine Pflanze. Gott bestellt einen Wurm und Gott bestellt eine sengende Hitze, einen ganz heißen Wind. Die Pflanze bestellt Gott, um Jona in seiner Niedergeschlagenheit zu erquicken. Den Wurm bestellt Gott, um Jonas Selbstgerechtigkeit zu heilen. Und den sengenden Wind, also den heißen Ostwind, den bestellt er, um mit Jona ins Gespräch zu kommen. Über Hartherzigkeit und Mitgefühl. Das sind die Bestellungen, die zum Schluss des Jona-Buches gehören. Dann ist der Schluss des Jona-Buches auch von ganz starken Gefühlen und Emotionen geprägt. Hier wird gesprochen von einem rauchenden oder brennenden Zorn. Da wird gesprochen von Freude. Da wird gesprochen von einer tiefen Niedergeschlagenheit, von einer Todessehnsucht, aber dann auch wieder von Mitgefühl. Und schlussendlich ist der Schluss des Jona-Buches geprägt von einem abrupten und völlig überraschenden Ende. Die Geschichte ist einfach plötzlich fertig und man fragt sich unweigerlich, und okay, und wie ist es jetzt weitergegangen? Und genau diesen Schluss, die letzten Verse des Jona-Buches, möchte ich jetzt vorlesen. Der Herr antwortete: Jona, ist es recht, mit so einem Zorn zu brennen? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, bestellte einen Rizinusstrauch, also erste Bestellung, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte seine Niedergeschlagenheit und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott bestellte auch einen Wurm, zweite Bestellung. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, bestellte Gott drittens einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauches so zornig zu sein? Und dann spannende Antwort. Ja, antwortete Jona, zu Recht bin ich zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit der Pflanze, obwohl du nichts getan hast, um sie entstehen zu lassen. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner. Sollte ich da nicht Mitleid haben mit dieser Stadt? Schluss des Jona-Buchs. Zweimal stellt Gott Jona eine Frage, die schon fast einen therapeutischen Charakter hat. Ist es richtig von dir, so zornig zu sein? Ich glaube, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der mir gesagt hat: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es gerade nötig ist und ich weiß auch gar nicht, ob es Sinn macht, aber ich habe jetzt einfach Lust, mal ein bisschen würdig zu sein. So ist das nicht bei uns Menschen. Zorn und Wut, das sind ganz, ganz starke Gefühle. Sie überkommen uns und wir können uns scheinbar gar nicht gegen sie wehren. Wer zornig ist, der möchte jetzt auch einmal zornig sein und der möchte sich auch gar nicht beruhigen lassen. Sagt ihr das etwas? Viele können sich das vorstellen. Man will sich gar nicht beruhigen lassen. Zweimal fragt Gott deshalb Jona, ist es recht, so zornig zu sein? Das erste Mal antwortet Jona überhaupt gar nicht. Und die zweite Antwort, die tönt auch nicht gerade nach einer Einladung zu einem entspannenden Gespräch. Ja, mit Recht bin ich zornig bis an mein Lebensende. Das sind zwei typische Reaktionen von zornigen Menschen. Entweder man sagt gar nichts mehr oder man übertreibt hoffnungslos. Und je nachdem, zu welcher Gruppe von Menschen, dass du gehörst, wirst du zum einen oder zum anderen neigen. Ich zum Beispiel neige eher dazu, denn gar nichts mehr zu sagen. Und ja, es gibt andere Eigenschaften, die liebt meine Frau mehr an mir. Jona geht auf Distanz zu Gott. Und er geht auch auf Distanz zu Ninive. Geht aus der Stadt heraus, außerhalb der Stadt, setzt er sich hin. Wartet einmal ab. Wenn er Glück hat, verflüchtigt sich ja die Nachsicht von Gott mit Ninive schnell. Und die Stadt geht trotzdem noch unter. Ja, wenn man diesen Text liest, dann hat man den Eindruck, Jona kann gar nicht darauf warten, bis dieses Ninive endlich untergeht. Mindestens aus der Optik von Jona gibt es mehr als genug Gründe, um endlich einen sauberen und klaren Schnitt zu machen. Ich glaube, auch das ist typisch für uns Menschen. Wir finden immer wieder mal einen Grund, um einen sauberen und klaren Schnitt zu machen. In das Geschäft gehe ich also definitiv nie mehr. Nachdem er oder sie mir das angetan hat, ist jetzt definitiv Schluss. Jetzt ist genug heute und jetzt muss mal jemand ein Machtwort sprechen. Die Kinder da aus der Nachbarschaft, die klingeln immer wieder mal im Büro oder auch bei uns privat und fragen, ob sie die Fußballtore unserer Kirche zum Spielen haben können. Und das dürfen sie natürlich gerne. Wir haben aber auch eine Abmachung. Sie müssen die Tore nachher wieder zurückbringen. Sie stellen sie ohnehin auf dem Nachbarsgrundstück auf, gell? Und das mit dem Zurückbringen der Tore, das klappt immer wieder. Nicht. Und vorgestern Abend, gell, da war es mir einfach mal zu viel. Und da habe ich gesagt, nee, ich versorge die Tore nicht immer selbst. Jetzt könnt ihr die Tore einmal ein paar Tage nicht ausleihen. Aus meiner Sicht gab es genug Gründe, dass ich verärgert war. Und ja, wir finden immer wieder gute Gründe, um zornig zu sein, um einen Schlussstrich zu machen oder um einen Beziehungsabbruch zu rechtfertigen. Und was macht Gott? Er lässt Jona zuerst einmal ein bisschen vor sich hinknusten. Baut er so eine Laubhütte, gell? In der orientalischen Hitze kannst du dir vorstellen, wie lange das sie gehebt hat. Und dann lässt Gott eine rasch anwachsende Staude neben Jona aufsprießen. Und das ist wunderbar. Zum ersten Mal im Jona-Buch lesen wir, ganz am Schluss, zum ersten Mal im Jona-Buch lesen wir, dass Jona sich freut. Also das mit dem Freuen ist offensichtlich nicht so am Jona seine Sache, gell? Er hat sich bestimmt gefreut, er hat sich einfach nie etwas anmerken lassen. Diese Pflanze, die wirkt wie Balsam auf seine Seele. Endlich läuft einmal etwas zu seinen Gunsten. Endlich. Aber diese Freude ist nur von kurzer Dauer. Und mit dem Verwelken der Staude wächst auch sein Zorn wieder. Und dahinter steckt ein wichtiges Prinzip. Wenn das Loch im Herzen nicht gestopft wird und wenn die Verletzung nicht wirklich abheilt, dann wird der Zorn immer wieder zurückkommen, sobald die betäubende Wirkung auf den Schmerz nachlässt. Ganz egal, wie diese betäubende Wirkung war. Solange keine Heilung da ist, werden Menschen immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Und sie verhalten sich so, wie es in der Situation möglicherweise keinen Sinn macht, aber wie es aus der Vergangenheit durchaus erklärbar ist. Ich mag mich erinnern an eine Coiffeuse in Zürich. Ein einziger Termin bei ihr hat gelangt, um zu merken, dass sie eine abgrundtiefe Abneigung gegen Männer hat. Und es hat definitiv nichts Persönliches können sein. Wir haben uns vorher noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung, woher diese Abneigung kam, aber ich habe jedenfalls die volle Wucht dieser Abneigung gespürt. Nie in meinem Leben habe ich mich so dafür geniert, dass ich ein Mann bin. Der Schmerz in der Seele dieser Frau war so tief, dass sie offensichtlich nicht in der Lage war, einem Kunden den Respekt entgegenzubringen, den man als Kunde einfach einmal erwartet. Ist es gut für dich, so zornig oder so verzagt zu sein? Das ist die Frage, die Gott Jona stellt. Und ich glaube, es ist die Frage, die Gott immer wieder auch einmal dir und mir stellen will. Ist es gut, dass du so zornig und so verzagt bist? Ich glaube, jedes Mal, wenn uns Gott diese Frage stellt, ist das eine Einladung, in den Spiegel zu schauen, sich selbst anzuschauen und sich zu fragen, woher kommt diese unkontrollierte Wut, Martin? Oder sich zu fragen, warum verweigere ich mich eigentlich? Oder auch zu fragen, wie kann es sein, dass solche Situationen mich regelmäßig dermaßen auf die Palme oder in die totale Niedergeschlagenheit treiben? Wie kann das sein? Zu Jona sagt Gott, du hast Mitleid mit dieser Pflanze, für die du nichts getan hast. Und ich soll kein Mitleid haben mit 120.000 Menschen in Ninive? Kein Mitleid? Das entsprechende Wort im hebräischen Grundtext meint um jemanden oder um etwas trauern. Weinen. Ein zerbrochenes Herz haben. Und Gott fragt also gewissermaßen, du weinst um eine Pflanze und ich soll nicht Mitleid mit 120.000 Menschen haben? Und liebe Gartenfreunde, das ist jetzt kein Statement gegen Pflanzen. Das ist vor allem ein Statement für eine Verhältnismäßigkeit. Natürlich kannst du um eine Pflanze trauern, die abgestorben ist. Aber hier geht es um Menschen, um viele Menschen, für die Jona nicht einen Funken Mitleid verspürt. Und spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Jona ein tief sitzendes Problem hat. Die Dimension von Gottes Mitleid, die bringt ihn an den Rand des Verkraftbaren. Sie blockiert ihn regelrecht. Wahrscheinlich bringt er Gottes Gerechtigkeit und Gottes Mitleid oder Liebe nicht zusammen. Und einmal Hand aufs Herz, das ist auch gar nicht so einfach, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe zusammenzubringen. Dass Gott, wenn es ihn dann überhaupt gibt, liebevoll und mitleidend sein soll, mit dem können die meisten Leute in unseren Breitengraden leben. Aber wir brauchen doch nicht einen gerechten und schon gar nicht einen richtenden Gott. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, so reden nur überbehütete und wohlversorgte Menschen. Wer Ungerechtigkeit, Rassismus, Gewalt und Krieg am eigenen Leib erlebt hat, der redet nicht so. Die redet nicht so. Wenn Gott nicht zornig wird, wenn seine Schöpfung und wenn seine Geschöpfe durch das Böse zerstört werden, dann ist er letztlich kein liebender Gott. So ist das. Die Liebe macht etwas mit uns. Ich liebe meine Frau. Und wenn ich erlebe, dass meine Frau respektlos behandelt wird, dann gehen in mir die Alarmlampen an. Und ich kann verstehen, dass Menschen zornig sind auf andere Menschen, die ihren Kindern etwas angetan haben. Das ist verständlich. Wenn Gott gut und liebevoll ist, dann muss er etwas gegen das Böse tun. Strafe muss sein, sagen wir im Volksmund. Aber wie kann dann Gott strafen und gleichzeitig mitfühlend und gnädig sein? Wir Menschen bringen diese beiden Dinge nur immer wieder schwer zusammen. Und Jona bringt sie hier offensichtlich gar nicht zusammen. Für ihn ist das wie ein Widerspruch. Aber Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe und man könnte auch sagen, seine Heiligkeit und sein Mitgefühl, die schließen sich gegenseitig nicht aus. Die gehören beide zu seinem Wesen als Gott. Und nirgends wird das so deutlich wie bei Jesus. Jesus ist Gott und in Jesus sehen wir praktisch exemplarisch, wie Gott ist und wie Gott handelt. Bei Jesus wird vor allem klar, wie Gott Gerechtigkeit und Liebe zusammenbringt. In Jesus wird das klar. Am Kreuz vollstreckt Gott eine vollkommen gerechtfertigte Strafe für alle Ungerechtigkeit. Jesus stirbt. Aber in diesem Gericht, in dieser Gerechtigkeit wird gleichzeitig Gottes Liebe so auf atemberaubende Art und Weise deutlich. Nicht du und ich sterben wegen dieser Ungerechtigkeit. In Jesus stirbt Gott selbst für dich und für mich. Eine unbeschreibliche, unüberbietbare Liebe. Jona hat das nicht gesehen. Aber wir sehen es. Und wir nennen es Evangelium. Evangelium. Evangelium meint immer Gerechtigkeit und Liebe. Natürlich kannst du an einen Gott glauben, der einfach nur mitfühlend und liebevoll ist, der sowieso alle annimmt, egal wie sie gelebt und was sie getan haben. Das ist dann in etwa der liebe Gott aus den Gute-Nacht-Geschichten. Es mag nett und schön sein, über so einen Gott nachzudenken. Aber da geht sämtliche Faszination und alle Herrlichkeit verloren. So ein Gott ist letztlich nicht mehr viel mehr als ein sentimentaler alter Mann. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich nur an einen Gott glauben, der gerecht und heilig ist. Und alle, die Schlagseite an dieser Seite haben, die wissen, dass sie nur dann in den Himmel kommen, wenn sie ein vollkommen fehlerfreies Leben führen. Es ist mit Sicherheit herausfordernd. Und wenn du Herausforderungen liebst, dann schwenkst du möglicherweise auf diese Seite. Aber wie bitte soll allein unter dem Aspekt eine Beziehung zu Gott entstehen? Wie sollen die Herzen von Menschen verändert werden? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Im Evangelium von Jesus treffen sich vollkommene Liebe und absolute Gerechtigkeit. Und es sind diese Liebe und diese Gerechtigkeit, die den starrsinnigen und selbstgerechten Jona nicht einfach vernichten, die ihn aber auch nicht einfach so lassen, wie er ist. Und weißt du, es ist absolut verständlich, dass wir uns über Gott ärgern, dass wir Gott nicht verstehen, dass wir wütig auf Gott sind, wenn wir nicht Gerechtigkeit und Liebe im Auge haben. Gut, dass Gott die Menschen um uns herum nicht kurzerhand auslöscht, aber dass er sie auch nicht einfach so lässt, wie sie sind. Und gut, dass Gott dich und mich nicht kurzerhand auslöscht, aber uns auch nicht so lässt, wie wir sind. Bleibt zum Schluss die Frage, was eigentlich aus diesem Jona geworden ist. Wie gesagt, das Jona-Buch hat ein abruptes Ende. Ich habe es vorhin vorgelesen. Ich glaube, dass dieses abrupte Ende nicht nur eine Einladung, sondern eine regelrechte Herausforderung an uns ist, über uns selbst nachzudenken. Und da können uns möglicherweise wieder solche Spiegelfragen helfen, in den Spiegel zu schauen und sich zu fragen, wie geht es mir, Martin, wenn Gott anders handelt, als ich mir das vorgestellt habe? Wie geht es mir, Martin, und was passiert mit meinem Herz, wenn Gott ganz offensichtlich Mitleid mit Menschen hat, die bestenfalls am Rande von Kirche und Glaube stehen? Was, wenn Gott tatsächlich gnädig, barmherzig, langmütig und reich an Gnade gegenüber denen ist, die es definitiv nicht verdient haben, die es noch weniger verdient haben als den, den ich da im Spiegel sehe? Was passiert dann? Ich glaube, dass uns solche Spiegelfragen weiterhelfen. Wir alle haben Menschen um uns herum, die es definitiv nicht verdient haben, dass Gott so liebevoll und mitfühlend mit ihnen umgeht. Und Jona sieht das. Und Jona ist völlig frustriert über Gott. Und nach allem, was er in und um Ninive erlebt hat, ist sich Jona sicher, dass er bis ans Lebensende einen tiefen Groll und einen Zorn gegenüber diesem Gott im Herzen tragen wird. So jedenfalls schließt das Jona-Buch. Die letzten Worte von Jona: Mit Recht bin ich zornig bis an mein Lebensende. Aber da ist auch noch diese zweite Frage. Woher weiß eigentlich das Jona-Buch so viel wichtige Details aus dem Erleben von Jona? Beim Gebet im Fischbauch war doch nur Jona alleine da. Als er seinen Wut- und Frustanfall außerhalb von Ninive hatte, da war er doch ganz alleine da. Und wenn wir das alles bedenken, all diese Details im Jona-Buch, dann drängt sich plötzlich eine Vermutung auf. Könnte es sein, dass Jona schlussendlich doch zur Besinnung gekommen ist? Könnte es sein, dass Jona irgendwann doch verstanden hat, dass auch er absolut auf die Gnade, auf die Barmherzigkeit und auf die Liebe von Gott angewiesen ist? Die Vermutung liegt nahe, dass Jona irgendwann damit angefangen hat, von dem zu erzählen, was ihm rund um die Erlebnisse mit Ninive klar geworden sind. Und die Vermutung liegt nahe, dass jemand zugehört hat, der vielleicht tief erschüttert, aber auch tief beeindruckt von dem war und zu Griffel und Schreibpapier gegriffen hat und das alles aufgeschrieben hat und so das Jona-Buch entstanden ist. Die Vermutung liegt sehr nahe. Da ist eine Geschichte, die davon handelt, wie Gott mit seinen Leuten schließlich doch an ein gutes Ende kommt, auch wenn es anfänglich überhaupt nicht danach aussieht. Das ist eine Geschichte von einem selbstgerechten und hartherzigen Propheten, dessen Herz durch die Geduld Gottes schlussendlich doch in das Herz umgewandelt wurde, von dem Gott immer geträumt hat. Die ganzen Umstände legen das nahe. Und wenn Gott das mit Jona geschafft hat und danach sieht es aus, könnte es dann sein, dass er es nicht auch mit dir und mit mir schafft? Ich glaube, das ist eine unheimlich ermutigende Perspektive. Was Gott angefangen hat, was Gott mit dir und mir angefangen hat, das wird er zu einem guten Ziel bringen. Wir beten miteinander. Das ist vollkommen unvergleichlich, wie du mit uns umgehst, wie du mit mir persönlich umgehst, himmlischer Gott. Du bist ein Gott, der in einer Art und Weise mit uns verfährt, wie wir es nicht verstehen können. Und wo du wegen deiner Liebe auch Gerechtigkeit umsetzt und wo du wegen deiner, in deiner Gerechtigkeit auch Liebe walten lässt, da hast du gute Gedanken mit uns. Gedanken der Heilung, Gedanken der Kraft. Vielen Dank für deine unendliche Geduld. Vielen Dank für diese Zusage aus dem Philipperbrief, dass das, was du angefangen hast, auch zu einem guten Ende führen wirst, auch mit uns. Amen.